Quick and Dirty, so lässt sich die aktuelle Podcast-Folge zusammenfassen. Marius und ich sprechen in kompakten 40 Minuten über die Corona-Situation in der NBA, warum sich der ein oder andere Spieler nicht impfen lassen möchte, welche Regeln die Liga dafür aufgestellt hat und wie unsere Meinung dazu ist. Außerdem haben wir auf die NFL geblickt, auf das Topspiel der Bucks gegen die Rams und wir geben einen kleinen Ausblick auf das Aufeinandertreffen von Tom Brady mit seinem alten Coach Bill Belichick am Sonntag. Zum Abschluss haben wir noch auf die Fußball Champions League geschaut, auf das Wunder von Madrid und Marius erklärt euch, warum er keine 150 Euro gewonnen hat. Viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen zum The Vibes Magazine Podcast. Mein Name ist Jonas und heute wieder mit am Start aus Köln, aus einer neuen Wohnung, der Marius. Moin, moin.
Grüß dich, Jonas. Alles gut bei dir?
Klar, bei dir auch. Ich hab's jetzt schon verraten. Ich weiß gar nicht, ob du es preisgeben wolltest, aber du bist umgezogen. Ganz frisch, ja, im Umzugsstress.
So ist es. Ist wichtig zu erwähnen, falls hier gleich das Internet zusammenbricht, meine Aufnahme weg ist oder sonst irgendwas. Ich habe noch kein WLAN, mein Setup ist hier so ein bisschen zusammengeschustert, mal schnell das MacBook auf den Tisch geklatscht. Falls irgendwas sein sollte, entschuldige mich, ich mich also jetzt im Voraus schon mal, läuft alles über das iPhone, über das Internet da, aber passt schon irgendwie und Hauptsache wir bekommen unsere wöchentliche Podcast-Folge für euch rausgehauen.
Auf jeden Fall. Solange das Internet halbwegs stabil läuft, vielleicht ist es sogar besser übers Handy als mit der ein oder anderen WLAN-Verbindung, die ich ja schon mal hatte. Von dem her kriegen wir schon hin. Ja, thementechnisch ist es etwas mau so diese Woche, ne? Also wenn man sich mal rein sportlich das Ganze betrachtet, Thema NBA, jetzt geht's dann irgendwann langsam mal los mit den Preseason-Spielen, die Training Camps sind gestartet. Aber ansonsten ist, ja, relativ ruhig, ne?
Ja, safe. Also wird Zeit, dass endlich mal wieder Basketball gespielt wird. Ich habe auch den Eindruck, das ist schon monatelang her, dass wir das letzte Mal Basketballspiele schauen konnten. Zum Glück geht's ja in der Euroleague jetzt heute, beziehungsweise wenn ihr das hört, ging es sogar gestern dann schon los. Die Bayern gegen Maccabi Tel Aviv, Alba Berlin gegen den FC Barcelona. Wenn ihr da ein bisschen Infos zu bekommen wollt, schaut gerne mal auf thewipesmagazine.com vorbei. Der Tim, der Sepp und der Jendrik haben da drei sehr, sehr ausführliche Previews zur Euroleague geschrieben. Könnt ihr euch in Ruhe durchlesen. Das ist eine sehr, sehr gute Vorbereitung jetzt auf die neue Saison. Wir beschäftigen uns heute ein bisschen mit den Sachen, die rund um die NBA halt so passiert sind. Ich hatte mir vom Media Day erhofft, dass wir ein paar große, schöne Themenblöcke hier abzuarbeiten haben. Allerdings hat sich da jetzt irgendwie gefühlt alles um das gleiche Thema gedreht. Und zwar das Thema, das wir alle nicht mehr wirklich hören konnten. Corona. Was hast du mitbekommen von den Media Days? Haben sich ja eine ganze Reihe Spieler zugeäußert.
Ja, gibt natürlich einige und auch so ein bisschen die alten Bekannten, die sich ja nicht unbedingt als sehr impffreudig zeigen und da eher mal sagen, ja, da verzichte ich lieber auf ein bisschen Geld, als mich impfen zu lassen. Allen voran natürlich wieder unser aller Freund, der immer für ein bisschen Drama gut ist und für die ein oder andere interessante Entscheidung. Kyrie Irving. Also Kyrie lässt sich Stand heute nicht unbedingt impfen, hat da nicht so Lust drauf. Und darf dann aufgrund der Vaccination Policy vom Staat New York aller Voraussicht nach bei den Heimspielen von New York eigentlich nicht antreten und dann natürlich auch nicht bei den Auswärtsspielen bei den Knicks. Außerdem gibt's glaube ich noch in San Francisco in der Bay Area die gleiche Policy, dass man da auch nur spielen darf oder Teamsport betreiben darf, wenn man geimpft ist. Also in Summe würde Kyrie dann wahrscheinlich 44 Spiele ausfallen, wenn er sich tatsächlich nicht impfen lassen wollte.
Ja, unfassbar. Also mal wieder die typische Personalie, die bei solchen Themen halt leider genannt werden muss. Kyrie Irving geht einem langsam auch da so ein bisschen auf den Zack. Kann man noch so sehr Kyrie-Fan sein und noch so sehr sein Spiel lieben, nervt schon langsam der gute Herr. Du hast schon angesprochen, dass er dann in New York und Golden State beziehungsweise eben San Francisco, Oakland, da Bay Area nicht spielen dürfte und auch kein Geld dafür bekommt. Die NBA hat da mit der Player Association verhandelt, nachdem diese ganzen Spieler eben bekannt wurden, beziehungsweise sie ihre Aussagen getroffen haben, dass sie sich nicht impfen wollen. Michael Porter Jr., kommen wir gleich noch zu, war da ja mit dabei. Bradley Beal ganz vorne mit dabei. Und Andrew was Wiggins, die Warriors angeht, auch Andrew Wiggins, ganz genau. Der hat da noch religiöse Gründe angeführt. Da bin ich ehrlich gesagt intellektuell auch nicht mehr so hinterhergekommen, was genau er da jetzt vermitteln wollte. Irgendwie der Glaube, Religion hat jetzt gefühlt in den knapp 2 Jahren, die wir uns mit Corona beschäftigen, für mich noch nirgends als Argument irgendwie durchgeklungen. Also das hat noch keiner wirklich angeführt. Ich weiß nicht, was sich Wiggins da jetzt bei gedacht hat, aber sei es drum. Sollen wir vielleicht zuerst mal kurz die Regeln durchgehen, die die Liga jetzt konkret aufgestellt hat, bevor wir uns dann mit einzelnen Spielern und ihren Meinungen dazu kurz beschäftigen? Möchtest du die einmal kurz durchgehen?
Ja, können wir gerne machen. Also, ungeimpfte Spieler müssen laut den Statuten der Liga in der neuen Saison in einem anderen Raum essen als geimpfte Spieler. Crazy. Also schon mal ein bisschen, ja, würde mich abschrecken. Gleichzeitig dürfen sie bei Teammeetings oder müssen sie bei Teammeetings 2 Meter Abstand zu anderen Spielern halten. Sie müssen eine andere oder zumindest eine weit entfernte Umkleidekabine benutzen und bei Auswärtsfahrten im Hotel bleiben und dürfen nicht in die Stadt oder ins Restaurant. Also schon deutliche Einschränkungen, wo die NBA, glaube ich, schon versucht, die Spieler etwas in die Richtung, ich glaube im Englischen heißt das Ganze dann Nudging, in die Richtung zu nudgen, also zu stupsen, dass man sich vielleicht doch impfen lässt. Aber unterm Strich steht dann trotzdem, also es gibt diese Regeln, aber unterm Strich sagt die Liga trotzdem, es gibt keine Impfpflicht für NBA-Spieler. Was hältst du von den Regeln? Wie schätzt du das Ganze ein?
Ja, ist ein, wie ich finde, sehr, sehr schwieriges und mega komplexes Thema, das man jetzt bestimmt aus allen möglichen Richtungen irgendwie beleuchten kann. Das Erste, was mir wieder in den Sinn kam, als du die Punkte gerade vorgelesen hast, ist das, dass diese Regeln die Teams halt total splitten werden, ne? Also das hört sich ja schon irgendwie nach 2-Klassengesellschaft an. Die einen müssen in den Raum zum Essen, die anderen hier nach rechts bitte einmal abbiegen, getrennte Umkleidekabinen. Wenn die Teams auf einer Auswärtsfahrt sind und vielleicht abends zusammen was essen gehen wollen, irgendwie so diese Teambuilding-Maßnahmen und so ins Rollen kommen, dann fehlt wieder die Hälfte, beziehungsweise die Leute, die halt nicht geimpft sind. Also für ein gutes Teamgefüge ist das sicherlich äußerst schädlich. Ich kann mir auch vorstellen, dass das deswegen, wie du es gesagt hast, von der NBA so ein bisschen beabsichtigt ist, um da halt so ein bisschen Druck aufzubauen, ne? Man hat ja jetzt während der gesamten Pandemie auch immer so ein bisschen gehört, ja, am Ende lassen sich vielleicht dann auch viele impfen, weil ein gewisser sozialer Druck einfach aufgebaut wird und der auch um einen herum entsteht. Egal, ob das jetzt im Extremfall Gespräche in der Familie sind, wie sie jeder von uns vielleicht in irgendeiner Form während der letzten 18 Monate oder so mal geführt hat mit irgendeinem Familienmitglied, das sich nicht impfen lassen will. Dann können Familienfeste nicht stattfinden, weil der eine halt irgendwie nicht geimpft ist. Ganze Ausflüge oder so fallen ins Wasser. Ich weiß nicht, was ihr da alles erlebt habt, kann ich mir auf jeden Fall alles vorstellen. Und das passiert jetzt halt auch in den Lockerrooms der NBA, weil sicherlich Spieler wie ein Kevin Durant und James Harden daran interessiert sind, dass das Team klickt, dass das funktioniert, dass sie eingespielt sind, dass sie zusammen sind, dass sie eine gute Teamchemie haben. Und wenn dann eben der dritte Superstar, wie jetzt ein Kyrie Irving, aus der Reihe tanzt, kann ich mir schon gut vorstellen, dass KD da mal bei Uncle Drew durchklingelt und ihm noch mal ins Gewissen redet und versucht, das dann so umzusetzen. Ich kann mir halt nicht richtig vorstellen, dass das bei Kyrie irgendwie Früchte trägt. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass ein Kyrie sogar so weit geht, dass er, keine Ahnung, eine ganze Saison oder eine ganze Teile der Saison, bis sich die Regeln ändern, aussetzen würde, um halt seinen Dickkopf da irgendwie durchzusetzen und alles nach seinen Regeln laufen zu lassen. Von daher bin ich gespannt, was das noch für Auswirkungen hat und welche Teams dann doch noch komplett geimpft sind. Man hat ja jetzt schon von ein paar gehört, dass das auch der Fall ist. Die Clippers, die Lakers, 2, 3 andere waren da schon dabei, die meinten, ja, bei uns ist das kein Thema, alle sind durch.
Ja, also ich glaube, bei Kyrie kann man das nie so richtig einschätzen. Da kann alles passieren. Also so wie der teilweise tickt und was er für Entscheidungen trifft und vor allem auch aus welchen Gründen, fand ich schon des Öfteren einigermaßen schwierig nachvollziehbar bei ihm. Ich kann mir da ganz gut vorstellen, dass ja, dass wir in einer Woche oder 2 Wochen irgendwie hier sitzen und sagen, ja gut, Kyrie hat sich einfach impfen lassen, alles gut. Dann hat irgendwie die Ansprache von KD, die definitiv kommen wird, geholfen. Aber genauso kann es passieren, wie du gerade gesagt hast, dass er wirklich die komplette Saison vielleicht sogar aussetzt. Das weiß man bei Kyrie einfach nicht. Was man aber auf jeden Fall weiß, ist, was er gesagt hat am Media Day. Und da fand ich besonders interessant oder besonders witzig eigentlich, dass er meinte: "The last thing I wanted to create was more distractions and more hoopla and more drama around this." Und dann habe ich nur, ja, da habe ich dann gedacht, na ja, das ist halt wieder so eine typische Kyrie-Aussage, so nach dem Motto, ja, ich weiß ja überhaupt nicht, ich kann es gar nicht nachvollziehen, was macht ihr jetzt alle da so ein Ding draus? Das ist doch meine private Entscheidung. Und dann anschließend hat er noch gemeint: "I appreciate your question." Da wurde eben danach gefragt, ob er sich impfen lässt. "But honestly, I'd like to keep that stuff private. I'm a human being first, and obviously, living in this public sphere, there's just a lot of questions about what's going on in the world of Kyrie. And I just would love to just keep that private and handle it the right way with my team and go forward together with a plan." Ja, was hältst du von der Aussage? Also im Endeffekt sagt er würde das Ganze gerne privat behandeln. Er möchte da nicht in der Öffentlichkeit drüber reden. Das ist eine private Entscheidung. Und ja, es hat die Leute im Endeffekt auch nichts anzugehen. Was hältst du von der Aussage von Kyrie?
Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz, wo ich da anfangen soll. Da gibt's für mich so viele Punkte, wo er sich einfach auch unfassbar angreifbar macht mit der Aussage. Vielleicht fangen wir damit an, dass er es nicht erwartet hat, dass das jetzt diese vielen Diskussionen auslöst, die es jetzt gibt. Das kann nicht sein Ernst sein. Also wenn er so dieser Typ ist, der alles bis zum Ende irgendwie durchdenkt und sich größere Gedanken um die Welt und alles drumherum macht, dann muss er darauf gekommen sein, dass Twitter und irgendwie NBA-Twitter und die ganze Bloggersphäre, dass die irgendwie drüber sprechen, wenn einer der Topstars der Brooklyn Nets 3 Wochen bevor die Saison losgeht, kein Recht mehr hat, um in die Training Facility oder ins Barclays Center reinzukommen. Also ist ja logisch, dass da drüber gesprochen wird. Es wird über jeden Quatsch in der NBA die ganze Zeit stundenlang gesprochen und er kann nicht trainieren. Natürlich wird da drüber gesprochen, genauso wie bei den anderen Superstars auch. Die Aussage, dass er das alles privat halten will und so, kann man natürlich zu einem Stück weit nachvollziehen. Ich finde das irgendwie auch richtig, dass man dran denkt, dass die Spieler am Ende halt alles auch noch Menschen sind, dass sie sicherlich Teile ihrer Privatsphäre auch noch behalten müssen. Aber er ist halt trotzdem eine öffentliche Person. Er verdient viel, viel Geld damit, mit dem, was er da macht. Es ist sehr schwierig, finde ich. Aus meiner Sicht hat er da nicht wirklich ganz zu Ende gedacht. Ich finde insgesamt, dass diese Debatte um Privatsphäre jetzt gerade, was auch so eine Impfung angeht, vor allem im Profisport ein Stück weit Quatsch ist, weil wir ganze Podcast-Folgen damit verbringen, zu besprechen, welche Injury hat jetzt welcher Player, was genau ist da passiert, wie ist das verlaufen, wie viele Knie-OPs hatte der jetzt schon in seiner gesamten Karriere. Man weiß alles bis ins letzte Detail. Ich kann dir sagen, bei welchem Doc Kobe damals irgendwie war, als er nach München gekommen ist, von wem er da wie behandelt worden ist. Und jetzt, wenn es um eine Impfung geht, die halt gerade wirklich uns alle betrifft, weil eine Pandemie halt irgendwie diese Privatsphäre zerstört und weil es jetzt halt eine Sache ist, die irgendwie auch die Mitmenschen betrifft, dann auf einmal gibt es jetzt hier Privatsphäre und man soll es doch einfach ignorieren, ob er jetzt geimpft ist oder nicht. Das, ja, macht irgendwie für mich nicht wirklich Sinn.
Ja, würde ich genauso sehen. Ich finde es dann auch noch interessant, dass er am Ende meint, ja, er möchte es gerne privat behandeln. Und er möchte da quasi erst mit seinem Team und der Franchise im Endeffekt einen Plan ausarbeiten und dann darüber sprechen. Da habe ich mir dann auch gedacht, naja, ihr hattet jetzt relativ lange Zeit, euch darauf vorzubereiten. Der Media Day kam jetzt nicht überraschend und es hieß, okay, Kyrie, morgen ist Media Day, sondern das war eigentlich die ganze Offseason klar, worauf das Ganze hinauslaufen wird. Ich glaube, es gibt jetzt schon relativ lange, naja, zumindest starke Hinweise drauf, wie die NBA das Ganze handhaben wird zur kommenden Saison. Und da jetzt irgendwie zu sagen, ja gut, ich würde es gerne privat klären, da denke ich mir halt auch, ja gut, ihr hattet sehr, sehr lange Zeit. Du hattest sehr, sehr lange Zeit, da das mit deinem Team zu klären. Von dem her kann ich das auch nicht nachvollziehen. Und ich bin auch der Meinung, so wie du es auch gesagt hast, klar ist es grundsätzlich immer eine private Entscheidung. Jeder kann für sich frei entscheiden, ob er sich denn impfen lassen möchte oder nicht. Aber dann, wenn du dich halt eben nicht impfen lässt, ja, wird's dann halt schwierig, wenn du dann in einen Kontaktsport oder in einem Kontaktsport halt mit anderen Leuten in Berührung kommst und die eventuell, ja, dann halt eine höhere Ansteckungsgefahr von dir selber ausgeht. Und dann ist es, glaube ich, ein Punkt, wo es dann eben keine private Entscheidung mehr ist, zumindest wenn man das inkludiert. Wenn er jetzt sagt, gut, dann spiele ich einfach nicht, okay, so be it, dann soll er es eben lassen, ist natürlich auch eine komische, wäre jetzt wahrscheinlich auch eine schwer nachvollziehbare Entscheidung. Aber dann wäre zumindest dieses Argument mit der Impfung, dass es eine private Entscheidung ist und dass er es halt nicht machen möchte, dann würde ich das auch so akzeptieren. Aber nicht ja, irgendwie, ja, ich lasse mich nicht impfen, aber ich will trotzdem spielen.
Ja, wär zumindest konsequent und war dann für mich auch so ein bisschen die Begründung, warum ich meinte, bei Kyrie könnte ich mir auch vorstellen, dass er das halt dann ernsthaft durchzieht. Genau die Begründung haben mir auch andere Stars gebracht, die sich jetzt öffentlich quasi dazu bekannt haben, dass sie geimpft sind. LeBron hat's gesagt, Damian Lillard genauso, jeweils mit der Argumentation, ja, ich muss ja auch noch meine Familie schützen, ich habe Leute um mich herum, ich will niemanden in Gefahr bringen, selbst wenn ich selbst vielleicht nicht schwer erkranken würde, habe ich halt Personen in meinem Umfeld, selbst wenn es nicht das direkte Umfeld ist, wenn, keine Ahnung, der Sohn von einem Trainer, keine Ahnung, Asthma oder sonst was hat, willst du den halt nicht anstecken. Ist ja irgendwo logisch und dann auch nur menschlich, dass man darauf achtet. Das war für mich auch so ein bisschen der Kritikpunkt an den Aussagen, die Jonathan Isaac von den Magic getroffen hat. Der hat zwar, wie ich finde, sehr, sehr eloquent und ja, sehr, sehr nachvollziehbar argumentiert, hat da auch viel, viel Lob auf Twitter bekommen. Zumindest habe ich das da so wahrgenommen, dass seine Aussagen halt als sehr reflektiert wahrgenommen wurden. Der meinte, ja, er ist irgendwie Anfang 20, er ist in der Form seines Lebens, sein Körper und so würde das schon abkönnen. Er will jetzt durch die Impfung nicht riskieren, dass er irgendwie seinen aktuellen körperlichen Zustand halt gefährdet und dann einen Rückschritt macht. War alles komplett richtig, was er gesagt hat, aber er vergisst halt den Punkt, dass es ja drumherum noch sehr, sehr viele andere Menschen gibt. Und der Großteil der Impfung ist halt auch dafür da, dass man andere davor schützen kann, dass man zusieht, dass das Ding nicht weiter zu verbreiten. Und da endet dann für mich so ein bisschen die logische Erklärung von Isaac und ist dann auch schon ein Stück weit so egoistisch, wie er es halt dargelegt hat.
Ja, von allen anderen Spielern ja letztendlich auch. Ich meine, die Argumente sind ja immer recht ähnlich, sind immer die gleichen. Und es sind ehrlicherweise auch keine anderen als die man sonst hört von Leuten, die sich nicht impfen lassen möchten. Also man kennt das ja. Also die Frage ist,
dass das aber krass ist, oder? Dass da solche Ikonen irgendwie teilweise genauso schlecht informiert sind wie die Trottel, die halt sonst so draußen irgendwie rumlaufen. Also wenn Bradley Beal sagt, ja, ihr lasst euch alle impfen, aber ihr könnt's ja immer noch bekommen. Warum soll ich mich denn dann impfen lassen? Wenn das bei ihm noch nicht durchgedrungen ist, was denn da die Impfung und so konkret bringen kann, finde ich das schon unfassbar verantwortungslos, da so schlecht informiert zu sein, wenn man weiß, dass man mit einem Tweet die Menge an Menschen halt erreichen kann, wie er das jetzt getan hat.
Ja, klar, entweder schlecht informiert oder vielleicht auch nicht in der Lage, das vielleicht einfach zu verstehen. Könnte ja rein theoretisch auch sein. Aber ja, die Frage was ich schon noch ein Stück weit interessant finde, ist halt, dass gerade die NBA solche Schlagzeilen macht. Ich meine, das Thema gab es ja auch in anderen Sportligen. Liegt das deiner Meinung nach an diesem ganzen Player-Empowerment-Thema? Oder was würdest du sagen, ist da der Grund, dass das in der NBA so heiß diskutiert wird und so, ja, so ausgiebig diskutiert wird?
Ja, ich glaube, das sind irgendwie zwei, drei Fakten, die da einfach zusammenspielen. Player Empowerment ist da sicherlich ein großer Punkt. Der andere Punkt ist dann aber auch die Art und Weise, wie halt der Commissioner, also Adam Silver, das ganze Thema angeht. In der NFL hatten wir da ja mit Roger Goodell einen sehr, sehr strikten Vergleich dazu, der das Ganze einfach knallhart durchgesetzt hat. Der hat gesagt, ja, wenn bei euch irgendwie ein Covid-Outbreak ist im NFL-Roster, dann verliert ihr automatisch das Spiel, ihr dürft gar nicht erst antreten, wir lassen das Spiel ausfallen, das gegnerische Team hat gewonnen, was bei einem Roster von über 50 Leuten im Vergleich zu den NBA-Kadern ja schon nochmal eine viel, viel höhere Gefahr ist. Der hat da einfach irgendwie Business First halt so genannt oder danach gehandelt, hat dazu geführt, dass die NFL-Teams alle ganz gut durchgeimpft worden sind, weil halt keiner riskieren will, dass man da so hohe Verluste irgendwie fährt als NFL-Franchise. Das hat Silver anders gemacht. Und dann kommt halt, wie du es gesagt hast, dazu, dass die Spieler in den letzten Jahren ja richtig darauf getrimmt worden sind, immer ihre eigene Meinung zu vielen Themen nennen zu dürfen. Wir das ja auch in vielen, vielen Bereichen mega positiv erlebt haben, also das gesamte Black Lives Matter Movement und so, dass es in der im vergangenen Jahr in der Bubble gab, das ist ja auch alles Player Empowerment und dass sie halt ihre Gedanken und ihre Meinungen einbringen. Und an der Stelle ist es jetzt halt so ein kleiner negativer Touch, wenn man so weit gehen möchte, den da die ganze Entwicklung mit sich bringt.
Ja, auf jeden Fall.
Okay, dann haben wir doch die hauptsächlichen Aussagen der Spieler schon mal durch. MPJ hatte ich mir noch rausgeschrieben, weil ich das besonders ja fast schon amüsant fand, wie er argumentiert. Er meinte, ja, ich hab's ja schon zweimal gehabt. Also er hatte schon zweimal Covid und er hat jetzt keine Angst, dass er hat jetzt Angst davor, dass wenn er geimpft wird, dass er dann eine Bad Reaction dazu bekommt, also einen stärkeren negativen Verlauf. Ja, scheinbar hat er einfach Spaß daran, sich ein paar Mal mit Covid zu infizieren und das dann nochmal zu bekommen und nochmal zu bekommen und auch zu verteilen. Habe ich nicht wirklich nachvollziehen können. In der gleichen Woche, in der er seine Vertragsverlängerung für 207 Millionen oder was bekommen hat, kommen dann so intelligente Aussagen noch mit dazu. Ansonsten war das für mich tatsächlich alles, was wir zur NBA und zu Corona beziehungsweise den Aussagen nach dem Media Day zu bequatschen hatten. Oder hast du da noch Ergänzungen, weitere Punkte, irgendwas, was wir ansprechen müssten?
Ja, vielleicht noch ein Thema. Es ist ja ein Meme so ein bisschen kursiert in den letzten Tagen nach dem Media Day auf Social Media. Und zwar hier Luka Doncic, Vergleich letztes Jahr Media Day und dieses Jahr Media Day und dann The League is fucked, weil Luka Doncic schon deutlich fitter aussieht, als er es letztes Jahr zum gleichen Zeitpunkt war. Ja, was glaubst du, ist es wirklich so? Hat Luka da irgendwie gemerkt, okay, er muss vielleicht doch mal ein bisschen mehr Gas geben in der NBA? Oder was glaubst du, ist da der Grund? Hat da Mark Cuban auf ihn eingewirkt oder hat er selber verstanden, dass er vielleicht nicht den Check macht und sich während der Saison in Form spielt?
Ja, ich finde es auf jeden Fall erstmal richtig geil, weil es ja schon auch so zu erwarten war, dass er aussieht wie letztes Jahr, nachdem man die ganzen Hooker-Doncic-Bilder da gesehen hat, wie er irgendwie Shisha rauchend in irgendwelche Bars abgehangen ist in der Offseason. Scheinbar hat er sich dann im Geheimen doch noch ein bisschen fit trainiert. Positiv, also finde ich absolut positiv. Er hat scheinbar was draus gelernt aus dem letzten Jahr. Das schlug ja medial dann doch die eine oder andere Welle, dass er da nicht richtig fit war. Und wenn es sich am Ende sportlich selber macht, ist das natürlich super für die Mavs. Wir haben sie ja im Podcast letzte Woche schon als eins der Teams genannt, das potenziell da in die oberen Tiers irgendwie mit reinrutschen kann und Richtung Conference Finals, vielleicht sogar Finals gehen kann, wenn Luka halt eine MVP-Saison aufs Parkett zaubert. Und die körperlichen Voraussetzungen scheint er da aktuell geschaffen zu haben. Von daher, all props to Luka. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was er dieses Jahr reißt. Die ersten Quoten gehen jetzt langsam auch online, denen man schon so ein bisschen vertrauen kann. Ich habe da immer so ein Auge drauf auf die Season-Wetten. Irgendwie, wer wird MVP, wer ist Favorit, wen könnte man da lohnenswert mitnehmen? Luka sicherlich einer der Frontrunner. Bin gespannt, wie jetzt auch die Diskussion, die wir gerade eben geführt haben, wie sich das darauf auswirken wird. Also der ein oder andere, der dann sich eben nicht impfen lässt, vielleicht ausfällt. Steigen die Chancen für KD und Harden MVP zu werden, wenn Kyrie weniger spielt? Steigen die Chancen für die Lakers Meister zu werden, weil sie durchgeimpft sind und die Nets nicht? Also Corona kann da auch auf Las Vegas und die Wettquoten noch ganz schön Auswirkungen haben.
Ja, zum Thema Wetten kommen wir wahrscheinlich später noch.
Können wir weglassen.
Als kleiner Spoiler. Vielleicht noch eine Aussage, die ich auch interessant fand, die ich ziemlich witzig fand, von Jason Kidd bei Media Day. Der wurde darauf angesprochen, was er denn Luka Doncic so mit auf den Weg geben möchte, beziehungsweise wo er denkt, dass er sich da noch ein bisschen verbessern kann. Und dann hat er gemeint, naja, ich bin mir nicht sicher, ob irgendjemand mal Picasso sagen musste, dass er alle Farben verwenden muss, aber ich will Doncic einfach daran erinnern, dass er seinen Teamkollegen vertrauen kann. Fand ich auch eine ziemlich geile Aussage, schön den Luka Doncic mit dem jungen Pablo Picasso verglichen. Das ist schon auch ziemlicher Ritterschlag auch von einem All-Time Hall of Fame Point Guard wie Jason Kidd, der das dann so über Luka sagt, oder? Also ich meine zu Recht natürlich. Ich glaube, Luka wird sich da jetzt auch nicht mega geehrt fühlen, weil er schon weiß, dass er wirklich gut ist. Aber ich fand den Vergleich einfach cool, dass er gemeint hat, yo, Picasso muss auch niemand sagen, dass er alle Farben benutzen soll. Fand ich nice.
Safe, ich hab gerade parallel erstmal Google angeschmissen, deswegen war ich gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich Picasso immer mit so relativ simplen Schwarz-Weiß-Zeichnungen verbinde. Da hatten meine Eltern früher so ein paar Nachdrucke halt im Wohnzimmer, meine ich, hängen. Die fand ich auch immer ziemlich geil. Ich wollte jetzt erstmal schauen, ob der überhaupt auch farbig gemalt hat. Ansonsten wäre das natürlich der ziemliche Fail von Jason Kidd gewesen. Aber ja, Picasso hat auch tatsächlich gewusst, wo die übrigen Farben auf der Palette zu finden sind. Der Vergleich ist natürlich ziemlich geil, zeigt das Vertrauen von Jason Kidd in Luka, zeigt den Stellenwert von Luka da in der Franchise. Da läuft jetzt alles nach ihm, nachdem da ja in der Offseason ein paar Sachen korrigiert worden sind, was ich auch nachvollziehbar finde. Ich bin insgesamt sehr, sehr gespannt auf die Beziehung von Jason Kidd und Luka Doncic. Kidd hat ja jetzt als Head Coach noch nicht die riesigen Erfolge gefeiert, aber er war damals derjenige, viele werden sich dran erinnern, der Giannis halt als Point Guard hat auflaufen lassen, der in seinem Spiel viel verändert hat, und jetzt ein paar Jahre später haben wir einen Giannis da, MVP gewonnen, MVPs gewonnen, Finals MVP, Defensive Player of the Year, Champion, wo Kidd schon so ein bisschen die Grundsteine auch mit für gelegt hat. Und mal schauen, ob ihm das mit Luka Doncic auch noch gelingt, ob dieses Mal der Superstar vielleicht den MVP-Titel sogar gewinnt, während Jason Kidd noch Coach ist und nicht schon entlassen irgendwo anders chillt. Finde ich cool, und ich hoffe, dass die Beziehung zwischen den beiden da mit der Zeit nur noch besser wird und sich dann auch in Erfolgen für die Mavs ummünzt. Weitere Punkte zur NBA? Ansonsten würde ich sagen, werfen wir mal einen Blick Richtung NFL. Da haben wir ja letzte Woche schon ein Spielchen angekündigt. Bucks gegen Rams, das Topspiel in der NFL da. Tom Brady gegen Sean McVay und seinen neuen Quarterback Matt Stafford. Die Rams haben das Ding gewonnen. Ich weiß nicht, ob du Teile davon gesehen hast. Ich habe es mir schön in voller Länge angeschaut, zwischendrin mal eingeschlafen, aber das müssen wir ja keinem erzählen. War dann auf jeden Fall wieder da, 10 Punkte Vorsprung für die Rams am Ende und eine sehr, sehr solide Vorstellung, wie ich finde. All around, Brady gut im Griff gehabt, zumindest so gut man ihn halt im Griff haben kann. Und offensiv wieder richtig gezündet, war ein geiles Spielchen. Hast du was davon gesehen, Highlights oder so?
Ja, tatsächlich nur Highlights. Aber ja, kann man, glaube ich, von den Highlights jetzt ausgehend auch zumindest so viel sagen, dass es auf jeden Fall ein Top-Spiel war und dass es, glaube ich, auch schon ein Stück weit das gehalten hat, was man sich erwartet hat, oder?
Definitiv. Wird für mich auch eine der Paarungen sein, auf die man wahrscheinlich mit Blick auf die Playoffs dann nochmal ein genaueres Auge werfen wird, weil die Rams und die Buccaneers da durchaus wieder aufeinandertreffen könnten. Spannenderweise hat Tampa Bay jetzt nach dem Spiel in der laufenden Woche noch Richard Sherman gesigned. Der hätte ihn vermutlich in dem Spiel auch echt gut getan. Der Cornerback, der damals mit den Seahawks das Super Bowl gewonnen hat, war zuletzt bei den 49ers. Und jetzt also noch ein erfahrener, erstklassiger Veteran, den die Bucks da in ihre sowieso schon krasse Defense noch mit reinstellen können. Sehr, sehr gut. Gutes Signing, finde ich, dazu. Und wenn wir schon bei den Bucks sind, auch noch die Preview vielleicht kurz auf die kommende Woche, das Spiel, das ich mir da auf jeden Fall eingekreist habe, auch wenn es leider das späte Sonntagsspiel ist, das heißt, es fängt bei uns irgendwie 2.20 Uhr Montagmorgen an. Tampa Bay Buccaneers gegen New England Patriots. Brady gegen Belichick. Auf wen wird's setzen und warum?
Ja, wie immer, du kennst meine Antwort. Never bet against Tom Brady. Ich bleib dabei. Wurde ja viel drüber diskutiert, ob eigentlich Belichick das Mastermind ist und eigentlich Tom Brady von ihm profitiert hat oder ob es eher umgekehrt war. Tom Brady hat jetzt erstmal, glaube ich, so ein bisschen die Meinung da in seine Richtung verschoben, indem er direkt den Super Bowl gewonnen hat. Von dem her ist bestimmt, die Wahrheit wird mit Sicherheit irgendwo in der Mitte liegen. Ich glaube, dass Belichick mit Sicherheit gerade defensiv halt auch wirklich wahrscheinlich der beste Coach oder zumindest zu den besten Coaches aller Zeiten da gehört. Aber ich würde trotzdem sagen, ich glaube, die Rollenverteilung, die Favoritenverteilung ist da relativ eindeutig auf Seiten der Bucks in diesem Spiel.
Ja, ist halt einfach der viel, viel, viel krassere Kader. Trotzdem bin ich mir sicher, dass Bill Belichick 24-7 die komplette Woche vor diesem Spiel sich irgendeinen Quatsch ausdenkt, wie er Tom Brady da stoppen kann. Ich meine, das ist schon nicht unbedeutend, dass der 20 Jahre lang ihn irgendwie als Quarterback hatte und ihn so gut kennt wie vermutlich niemand sonst. Dazu hast du sein defensives Mastermind ja schon angesprochen. Der wird schon die ein oder andere Überraschung parat haben, wird sich zeigen, ob seine Mannschaft das dann umsetzen kann. Defensiv können sie das, glaube ich, weil sie da echt ganz, ganz geil aufgestellt sind. Ob sie dann auch offensiv selbst genug punkten können, um da mithalten zu können, weiß ich nicht wirklich. Auf jeden Fall ist es geil, dass es das Aufeinandertreffen jetzt endlich gibt in der zweiten Saison, nachdem sie sich da aufgeteilt haben. Und spannend, wie ich finde, ist der Fakt, dass die Bucks bei einer Niederlage, was ich jetzt nicht total unrealistisch finde, weil es eben Bill Belichick gegen Tom Brady ist, bei 2-2 starten würden. Das heißt, sie hätten nur einen 500-Start hingelegt in die Saison. Wir haben ja letzte Woche noch vor dem Rams-Spiel groß erzählt, dass wir die auch für das aktuell stärkste Team halten. Würde ich weiterhin tun, nur ist das dann schon eher ein bisschen holpriger Beginn in die Saison in Tampa Bay. Hatten sie im letzten Jahr auch, am Ende haben sie den Super Bowl gewonnen. Und falls sie jetzt auch die Patriots schlagen und dann bei 3-1 stehen, ist ja auch vieles nur hypothetisch, was wir jetzt gerade hier wiedergeben. NFL, Haken dran, bei dir noch irgendwas Ergänzendes? Ansonsten können wir mal Richtung Fußball gucken, oder? War auch wieder ein bisschen was los. Zweiter Spieltag Champions League. Hast du ein bisschen was gesehen? Welches Spiel ist dir besonders im Gedächtnis geblieben?
Ja, ich glaube, da gibt's gab mit Sicherheit einige spannende Begegnungen. Bayern hat schön Kiew abserviert mit 5-0. Ja, nice. Es war ziemlich starke, ziemlich souveräne Vorstellung und so, glaube ich, so ein bisschen die, ja, auch schon zumindest die Favoritenrolle, der erweiterte Favoritenkreis, da die Rolle bestätigt und ein bisschen gefestigt, dass man Bayern auf jeden Fall auf dem Schirm haben muss. Aber ich glaube, dass das Spiel, das für das meiste Aufsehen gesorgt hat, war Sheriff gegen Real. Also das war, dass Sheriff da das Ding gewinnt und da 2-1 gegen die Königlichen den Sieg eintütet, das war schon eine absolute Sensation, oder?
Ja, war wenig Königliches dann insgesamt bei dem Auftritt von Real. Auch geil einfach, wie der Spielablauf da dann gepasst hat. Kann ja schon mal sein, dass man als Außenseiter irgendwie 1-0 in Führung geht bei Real. Die haben irgendwann den Ausgleich gemacht und dann meinst du, okay, die quälen sich da jetzt halt irgendwie zu einem knappen Sieg und am Ende bringt das Sheriff dann doch nichts. Nö, die drehen das Ding einfach wieder und gehen in Führung, bringen es über die Zeit. Sehr, sehr krass. Der ganze Weg von denen war ja echt heftig. Der Kommentator bei The Zone hatte da ein bisschen was zu erzählt. Die haben irgendwie 3 Gegentore in den letzten 9 Champions League und Champions League Qualifikationsspielen irgendwie kassiert. Also die wissen schon, was sie da tun, haben auch ein paar namhaftere Teams schon ausgeschaltet. Roter Stern Belgrad, Dynamo Zagreb und so waren da, glaube ich, mit dabei. Also schon Teams, die man immer mal wieder in der Champions League erwartet. Sehr, sehr cool. Erstes Spiel gewonnen, zweites Spiel gewonnen, geht wohl Richtung Achtelfinale da. Sehr, sehr geil zu beobachten. Ansonsten, absolut. Favoriten hast du mit Bayern ja gerade schon angesprochen. Ich glaube, 2 der Top-Favoriten haben sich außerdem auch noch direkt duelliert. PSG und Man City mit dem besseren Ende für Paris, 2-0. Gegen Pep Guardiola und seine Mannschaft da gewonnen. Durchwachsenes Spiel, würde ich sagen. Also war schon irgendwie hochklassig, aber City ist halt einfach nicht zum Tor gekommen. Haben ganz gut gespielt, war, glaube ich, auch die Aussage von Guardiola danach dem Spiel, einfach nicht geschafft, ein Tor zu erzielen. Ist dann natürlich gegen PSG, um deren neues Trio da vorne mit Messi, Neymar und Mbappé. Nicht so die idealste Ausgangssituation.
Ist so ein bisschen das Problem, das Guardiola ja schon öfter mal hat in seiner Karriere, dass sein Team eigentlich wahnsinnig dominant ist, sich teilweise auch ganz gute Chancen rausspielt, Aber oftmals war ja bei Barca teilweise so, es war dann bei Bayern so, und auch oftmals bei Man City. Super schöner Fußball, super viel Ballbesitz, aber es fehlt dann irgendwie dann doch letztendlich der letzte Zug zum Tor. Und so ein bisschen, ja, war nicht ganz so, weil City ja schon Chancen hatte. Es war jetzt nicht so, dass sie gar keine Abschlüsse hatten, das definitiv nicht. Aber ja, passiert Guardiola und City dann doch immer mal wieder, dass sie sehr, sehr viele Chancen brauchen oder eigentlich das überlegene Team sind, aber es dann halt einfach nicht in Tore ummünzen können. Und auf der Gegenseite, ich meine, du hast schon gesagt, durchwachsenes Spiel, aber trotzdem, gerade das 2-0 fand ich schon ziemlich geil. Also da hast du dann gesehen, okay, Mbappé legt da irgendwie ganz, ganz lässig irgendwie mit der Sohle auf Messi ab und der schraubt das Ding dann oben rechts rein. Das war schon ziemlich, ziemlich geil. Da hat man schon gesehen, wie viel Qualität da bei Paris im Sturm vorne drin ist. Das ist schon unfassbar.
Das hat mal kurz aufgeblitzt, das stimmt. Ich glaube, da können wir uns noch auf eine ganze Menge in dieser Saison freuen. Bei City haben sie sich, glaube ich, auch einfach so ein bisschen verzockt. Also die haben damit gerechnet, dass sie mit Harry Kane noch einen richtigen Knipser halt da vorne drin haben, der dann in so einem Spiel mal aus nichts irgendwie auch ein Tor machen könnte. So jemand Typ Romelu Lukaku, den sich Chelsea ja zum Beispiel geholt hat, auch wenn der ihnen jetzt gegen Juve nicht so viel gebracht hat. Das Spiel fand ich deswegen interessant, weil Chelsea die komplett dominiert hat. Also die hatten gefühlt 300% Ballbesitz. Juve hat wieder so gespielt wie italienische Mannschaften halt früher gespielt haben, die haben sich nur hinten reingestellt, da ist wirklich gar nichts gegangen. Nach der Halbzeit dann irgendwie 10 Sekunden nach Anstoß oder so, schnellstes Tor der zweiten Hälfte in der Champions League Geschichte, hat Chiesa dann das 1-0 gemacht und das hat ihnen auch gereicht. Danach einfach wieder hinten reingestellt und weitergemauert. Spannend zu beobachten, wie sich Juve da entwickeln wird. Sie waren ja in den letzten Jahren immer wieder im Champions League Finale, Topfavorit gewesen, Ronaldo dazugeholt, gedacht, okay, das wird jetzt hier der große Fang, haben es nie geschafft und jetzt entwickelt sich die Spielweise irgendwie wieder so ein bisschen zurück. Mal schauen, wie es da weitergeht. Richtig mies läuft es weiterhin bei Barcelona, 3-0 bei Benfica Lissabon verloren. Über die haben wir letzte Woche schon lange gesprochen, aber der Abwärtstrend setzt sich da so ein bisschen fort. Scheint so der FC Schalke der Champions League zu sein, die Katalanen.
Ja, definitiv. Also da gab es wenig zu lachen. Das kann man, glaube ich, so festhalten.
Ich
Aber
habe
ein Team,
kurzfristig ziemlich,
ja.
ziemlich laut gelacht, vielleicht weil du es vorhin schon kurz angeteasert hast, meine schreckliche Story zum Thema Wetten. Ich hatte einen ganz schönen Schein mal wieder bei Tipico am Start. Ich muss gerade mal gucken, auf wen hatte ich denn getippt. Das war Liverpool, das Atletico-Milan-Spiel und auf PSG hatte ich gesetzt, genau. Und Liverpool hat ja 5-1 gegen Porto gewonnen, ziemlich deutlich da. Das hat mir nie Bauchschmerzen bereitet. PSG früh in Führung gegangen, später das zweite nachgeschoben, war auch ziemlich easy. Und bei Atletico gegen Mailand hatte ich auf Unentschieden getippt. Ich hatte 10 Euro gesetzt, der Gewinn wären, ich glaube, um die 150 gewesen. War sehr, sehr happy, als Mailand früh in Führung gegangen ist und dann ebenso früh, ich glaube, in der 29. Minute oder so, hat Kessié gelb-rot bekommen. Dann dachte ich schon so, okay, das ist irgendwie der perfekte Start, um halt wirklich unentschieden auszugehen. Frühe Führung, Atletico macht dann Druck, haben auch sehr spät erst den Ausgleich gemacht und ich dachte, ja, okay, geil, läuft alles perfekt. War sehr euphorisiert. Und dann gab es in der 97. Elfmeter für Atletico. Hast du das Handspiel gesehen? Das war vertretbar, nicht vertretbar. Ich bin natürlich sehr, sehr voreingenommen bei der Entscheidung.
Ja, also vertretbar vermutlich irgendwie schon. Ich glaube aber speziell noch in der Kombination mit der roten Karte, die vermutlich nicht vertretbar war. Also die rote Karte war relativ, das war schon relativ wenig, um da einfach da einen Spieler vom Platz zu stellen und das komplette Spiel zu ändern. Da hätte eher Kevin
Auch
de
so früh,
Bruyne
ne?
bei Man
Also.
City eine rote bekommen müssen, wie er da einen umgetreten hat. Aber ja, klar, ich würde sagen, kann man schon geben. Dann war es auch ganz lustig, mal zu sehen. Milan hat ja tatsächlich alles probiert, um dann irgendwie Luis Suarez beim Elfmeter noch so ein bisschen aus dem Konzept zu bringen. Da wurde, ich weiß nicht, wie oft ist einer noch vor ihm durchgelaufen und ja, da haben die ganzen erfahrenen Leute bei Milan dann so ein bisschen Bisschen Psychotricks probiert, aber Suarez ist cool geblieben, hat das Ding dann ganz lässig in die Mitte reingechuppt und dir schön deine 150 Euro versaut.
Ja, hat mir leider auch nichts gebracht, dass ich von links nach rechts vor dem Fernseher rumgelaufen bin, hat ihn auch nicht wirklich abgelenkt. Ich hatte noch überlegt vorher, ja, okay, jetzt hast du hier irgendwie 110, 120, konnte man schon safe auszahlen, aber nein, da geht ja jetzt nichts mehr schief, war schon irgendwie 94. Minute, da kann man jetzt auch noch abwarten und die letzten 30 Euro mitnehmen. Ja, Geldgier halt, am Ende wäre ich mal ein bisschen zurückhaltender gewesen, ein bisschen genügsamer, dann könnten wir uns jetzt zusammen freuen. Naja, nicht zu sehr runterziehen lassen. Der nächste Tipp kommt bestimmt spätestens dann, wenn Luca MVP wird.
Yep. Gut, dann sind wir, glaube ich, auch schon durch für heute. Es war mal eine schnellere Folge. Wir wollten das jetzt auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich glaube, wir haben wieder alle Themen, die so aus der Sportwelt, die uns interessiert, behandelt. Ich weiß nicht, hast du noch was du mitteilen möchtest?
Ich freue mich echt auf die NBA. 3 Wochen haben wir noch, 19. Oktober geht's, meine ich, los. Wir haben jetzt, wenn die Folge rauskommt, den 1. Oktober. Die Preseason-Spiele stehen an. 90% der Spieler sind ja auch geimpft, also lasst euch nicht runterziehen von irgendwelchen einzelnen Spielerchen, die da gerade ein bisschen rumzicken. Die Saison wird sehr, sehr geil. Ich habe ultra Bock drauf, die Lakers am Media Day zu sehen, war schon echt geil. Die Aussage von Russell Westbrook auf die Frage, ob er auch zu den Clippers hätte wechseln wollen. Hell no. Das freut einen natürlich als Lakers-Fan, da zu hören. Sehr, sehr klare Aussage. Von daher, ich habe sehr viel Bock. Danke dir für die Folge heute. Wir hören uns nächste Woche. Hau rein.
Bis dann. Ciao, ciao.